Abend, die Herren, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ich glaube, jetzt hat man meine Warmsprechübungen, meine kurzen, hat man noch gehört, jetzt gerade im Opener. Ich dachte eigentlich, ich habe beide Mikros gemutet. Ich habe aber nur den Bernd gemutet und ich hätte mich auch muten müssen, dass man das nicht gehört hätte. Egal. Roundtable heute nicht ganz so rund. Also zumindest vom Table her. Ihr wisst, was ich meine. Wir sind zu zweit. Bernd Schwick gerade ist mit dabei. Servus.
Ach, ich habe gerade gedacht, du hättest eigentlich so durchgeatmet, sondern du, boah, jetzt muss ich mit dem Typen quatschen.
So kam es vor. Ja, ich hätte es lieber so stehen lassen, dann wäre die Stimmung auch richtig gewesen. Gleich mal ein bisschen so Anti am Anfang. Ja. Hast du dir keine kleine Geschichte überlegt, so wie Sebastian das immer macht? Weil der hat es ja letztes Mal auch nicht gemacht und das finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt komplett fehlt.
So ja, aber ich finde jetzt, wenn wir das anfangen würden, wäre das ein bisschen lächerlich, weil das ist ja sein Signature-Move und er kann ihn auch am besten und da wäre ja affig, wenn wir das irgendwie versuchen nachzumachen und dann krachen scheitern.
Ne? Ja, in Wirklichkeit nimmt sich Sebastian eine kreative Pause jetzt diese Woche mal, um dann nächste Woche wieder mit einem brutalen Kracher zu kommen. Also mit
seinem das ist Signature-Move. Also er hat gesagt, ich hätte Zeit, ich doch Lust, aber ich habe keinen Gag und zwei Wochen in Folge geht das nicht, also bin ich heute nicht dabei.
Und also so konsequent muss er auch sein und wir haben ihm auch nahegelegt, dass er das, wenn er zwei Wochen in Folge eben keinen Gag am Anfang hat, dass er dann bitte auch dieser Veranstaltung fernbleibt.
Und ja, weil sonst kommt ja inhaltlich auch wenig. Ne? Deswegen.
Das ist ja die Sache. Schöne Grüße, Sebastian. Nächste Woche dann wieder zu dritt. Wir werden dann nächste Woche auch mal ein bisschen auf die NHL-Saison blicken, die dann beginnt. Wir haben jetzt echt viel DEL gemacht und deutsches Eishockey in den vergangenen Wochen, aber jetzt geht's ja los mit der NHL auch nächste Woche, dann der sportliche Ausblick, so eine kleine Vorschau haben wir uns für nächste Woche vorgenommen. Aber es ist ja was passiert, Bernd, jetzt auch in der NHL, was jetzt mit dem auf dem Eis erstmal wenig zu tun hat. Aber die Story eigentlich der vergangenen Tage war der Rundumschlag von Robin Lehner auf Twitter, wo er ja die Liga, die Gewerkschaft, bestimmte Coaches angegriffen hat und ja gesagt hat, es muss sich vor allem beim Thema Mental Health was ändern. Der Aufhänger war ja ein anderer. Da ging es ja dann um die Operation oder welche Operation wird gewählt bei Jack Eichel. Und das hat ja Robin Lehner zum Anlass genommen, um dann tatsächlich dieses Thema nochmal auszudehnen und was ganz, ganz Großes draus zu machen. Aber erstmal geht es ja um Jack Eichel und das ist ja das Thema ja so Eigenverantwortung von Spielern. Wie darf im Endeffekt ein Spieler selber über seinen Körper entscheiden, wie wird er operiert, ob wird er operiert oder darf das Team für ihn entscheiden?
Genau, man darf ja nicht vergessen, Robin Lehner hat selber in Buffalo gespielt, war jetzt nicht seine erfolgreichste Zeit, aber zumindest, was man so hört, ist er befreundet mit Jack Eichel und auch deswegen geht ihm das, glaube ich, so nah. Und die Geschichte ist ja folgendermaßen, Jack Eichel hat sich an der Bandscheibe verletzt und er will, dass das operativ behandelt wird mit einer, so wie ich es verstanden habe, künstlichen Scheibe. Das ist eine relativ neue Operation, die auch nur ein spezieller Arzt anbietet. Der hat das schon bei ein paar Profisportlern gemacht, allerdings bei noch keinem NHL oder generell Eishockey-Profi. Und deswegen sagen die Sabres, sein Verein, das ist uns zu riskant. Lass uns das bitte so machen, wie wir das immer gemacht haben, mit einer anderen Behandlungsmethode. Und ja, das will Eichel aber nicht. Und jetzt kommen wir dann in arbeitsrechtliche Themen rein, denn der CBA auf Deutsch, also der Tarifvertrag zwischen Liga und Spielern, der sichert quasi den Vereinen ein Vetorecht zu, was Behandlung angeht. In Deutschland ist es anders. Ich habe mich extra vorgestern, als ich einen Artikel zum Thema für die Frankfurter Allgemeine geschrieben habe, habe ich nochmal in der DEL nachgehört und bei einem Club. Und da hieß es, natürlich haben auch wir einen Teamarzt, eine Teamärztin und natürlich hat der oder die den ersten Zugriff. Aber in Deutschland gilt, ich weiß gar nicht, wie der genaue Fachbegriff dafür ist, ich sage jetzt mal freie Ärztewahl, darf jeder Spieler bei einer Verletzung auch einen zweiten Arzt konsultieren und sich eine zweite Meinung einholen. Ob das immer im Einzelfall wirklich so passiert, lasse ich mal dahingestellt, aber zumindest existiert die theoretische Möglichkeit. Und in der NHL existiert die halt nicht. Und da hat Robin Lehner gesagt, das kann nicht wahr sein. Also ich meine, hier geht es ja nicht nur darum, nächste Woche wieder fit zu sein. Hier geht es ja auch irgendwie darum, dass wenn jemand 60 ist, noch mit seinen Enkelkindern spielen will. Oder generell geht es auch darum, dass man halt langfristig auf seine Gesundheit achtet. Und vielleicht ist jetzt mal weg vom speziellen Eichelfall. Nehmen wir mal an, du hast eine Operation, die würde dich vielleicht ein halbes Jahr außer Gefecht setzen, wird das Problem aber grundsätzlich angehen und du hast eine andere Methode, die würde dich in zwei Wochen wieder spielen lassen, aber sagt, na gut, du hast vielleicht in 10 Jahren ernsthafte Probleme, dauerhaft. Und das ist natürlich jetzt gerade der große Streit. Und Lena sagt ganz klar, es kann nicht sein, dass wir hier nur den kurzfristigen Interessen der Vereine ausgeliefert sind.
Ja, da sieht man ja auch wieder das Thema, das wir auch schon ein paar Mal hatten bei Trades, dass dann eben die Spieler ja nicht mehr so wirklich als Menschen behandelt werden. Und es geht ja bei Jack Eichel darum, auch eben seinen Wert einfach zu erhalten oder wieder zu steigern. Denn ja, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass er gern getradet werden will oder dass die Sabres ihn vielleicht dann auch gern traden würden. Und wenn er natürlich jetzt lange ausfällt, dann gibt es eben den Trade-Value nicht mehr. Und die Frage ist, wie dann auch wieder zurückkommt. Und deswegen sind die Sabres dann daran interessiert, dass er schnell wieder auf dem Eis ist, schnell wieder spielt. Aber ja, du hast dann genau das Thema. Ich glaube, man muss gar nicht so weit wie Enkelkinder gehen, sondern kann dann irgendwie sagen, so was weiß ich, mit 40 oder so nach der Karriere, dann weiß ich nicht, mit den Kindern entweder ja irgendwie selber Sport zu treiben oder wenn die Kinder noch kleiner sind, die überhaupt hochzuheben. Also, dass man sich da einfach halt nicht kaputt macht. Und Rücken natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema. Ich habe da auch von Operationen gehört, wo dann irgendwas versteift und so weiter. Und das hält dann natürlich eine gewisse Zeit für eine Profikarriere, aber danach nicht. Ich bin jetzt auch kein Mediziner, kenne mich da nicht so gut aus. Aber das ist in dem die beiden Gegensätze. Ne? Einmal jetzt der Verein, der natürlich schon auch auf seinen wirtschaftlichen Nutzen dann schauen will und den sportlichen Nutzen des Spielers, aber ja, eben dieses Wort Nutzen, das dann zu sehr zu übertreiben, ist auch wieder kritisch, weil es eben bei Menschen halt nicht nur um Nutzen geht.
Ja, und Lena hat natürlich das dann zum Anlass genommen, wieder so einen Rundumschlag zu machen. Ne? Also es ging ihm, einerseits war das der Ausgangspunkt, aber er ist dann generell drauf eingegangen auf das Thema Behandlung, Medizin und hat dann gesagt halt, dass er es auch mehrmals so erlebt hat, dass vor allen Dingen Schmerzmittel gegeben werden, um halt die kurzfristigen Symptome halt zu behandeln, aber nicht das grundsätzliche Problem. Und dass er generell ist ja Schmerzmittel ein, das in der NHL ein großes Thema. Wir erinnern uns, ich glaube, es war vergangenes Jahr die große Dokumentation von TSN, wo es um Painkiller ging. Und ja, dann hat er auch noch erzählt, was ja auch kein großes Geheimnis ist, aber wenn man es dann hört, ist es doch wieder irgendwie schockierend, dass Vereine teilweise ohne Rezept irgendwelche Beruhigungsmittel, Psychopharmaka, Schlafmittel den Spielern geben, weil wir wissen ja alle, was da für ein enger Zeitplan ist mit den vielen Reisen und dass auch gerne, wenn die Spiele ja abends sind, dass gerne mal nachts gereist wird und sowas und dann da hingeflogen und da müssen die natürlich irgendwie Schlaf finden, die Leute, und dass das dann halt, dass dann kürzlich nachgeholfen wird. Und ich meine, man kennt das ja selber, wenn man irgendwie aus der Halle kommt, sei es jetzt als Zuschauer, als Berichterstatter oder Berichterstatterin, wie auch immer, dass man dann auch ein bisschen aufgedreht ist. Und wenn man dann aber auch noch gespielt hat, hat man ja noch ganz andere Emotionen. Und wenn dann jemand sagt, ja, du solltest jetzt aber eigentlich schlafen, dann ist es vielleicht auch manchmal schwer möglich, das ohne Hilfsmittel zu tun. Es gab ja vor ein paar Jahren auch die Untersuchung vom Tagesspiegel aus der Schweiz. Der hat ja eine Umfrage gemacht unter Spielern und Vereinen halt in der Schweiz. Und da haben ja auch, ich weiß gar nicht mehr die Nummer, aber es war eine sehr, sehr hohe Nummer von Spielern, die anonym gesagt haben, ja, wir werfen uns nach Spielen, sobald wir im Bus sitzen, Schlafmittel ein. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und Lena hat halt all das so vermischt. Ne? Also jetzt gar nicht unzulässig vermischt, sondern hat halt gesagt, generell müssen wir mal gucken, was da so medizinisch passiert, was einem da für Pillen gegeben werden. Und ne, das hat natürlich für Aufruhr gesagt mit den NHL.
Ja, gerade das Thema Schlafmittel, also ich weiß nicht, ob das in der Bevölkerung dann, also in der Nicht-Profisportler-Bevölkerung weit verbreitet ist. Also ich kann es nur von mir sagen, ich habe noch nie ein Schlafmittel genommen und dann einfach so sagen, ja, das nehme ich jetzt einfach mal, um eben schlafen zu können, weil ich kann nicht schlafen. Und das ist so praktisch so, wie wenn ich jetzt ja im Voraus mir eine Kopfschmerztablette einwerfe, weil ich ja vielleicht Kopfschmerzen bekommen könnte oder so. Ja, ist halt einfach eine problematische Handhabung. Und ich kann mir dann auch vor, du bist als Profisportler, glaube ich, lagerst du vieles einfach aus auch. Ne? Also du kümmerst dich natürlich darum, dass du trainierst, dass du spielst, dass du konzentriert bist in den Spielen, dass du natürlich auch Erholung bekommst, dass du vorbereitet bist, sowohl körperlich als auch mental. Aber vieles, da bist du, glaube ich, froh, wenn das andere übernehmen. Aber desto wichtiger ist es ja auch nochmal, dass eben dann das medizinische Personal, die medizinische Betreuung auch einfach professionell ist und dann auch vor den Gefahren normalerweise warnt. Nicht, ja, also Schlafmittel kannst du dann nehmen, einschmeißen, dann schläfst du. Und Lena hat ja zum Beispiel auch geschrieben in seinem Thread, dass er der Meinung ist oder es vielleicht sogar nachgewiesen worden ist, bin ich mir ziemlich ganz sicher, dass er 8 Jahre keinen REM-Schlaf, also den wichtigsten Schlaf, die Tiefschlafphase nicht gehabt hat. Auch deswegen, weil er so viele Schlafmittel, Beruhigungsmittel bekommen hat.
Genau, das ist ja, glaube ich, auch immer eine Frage der Intensität oder der Häufung. Also wenn man jetzt einmal ein Schlafmittel nimmt, dann ist das, glaube ich, nicht, also ohne dass ich es weiß, ich will jetzt niemandem sagen, schmeißt euch was ein, aber ich glaube, wie bei vielen Sachen, wenn man es einmal nimmt, ist es vielleicht nicht so dramatisch. Aber wenn man es über Monate und Jahre ständig nimmt, fast nach jedem Spiel, bei jeder Reise und so, dann entsteht natürlich irgendwie auch eine Abhängigkeit, dann gibt es Langzeitfolgen. Und dann reden wir wieder genau über dasselbe Thema wie bei dem mit der Eichel-Operation. Hier geht es nicht darum, was langfristig gut ist, hier geht es immer nur darum, was kurzfristig gut ist. Und das ist ja, also ich meine, jetzt könnten wir das ganz große Rad drehen, das ist ja auch eine grundsätzliche Frage im Sport, eine grundsätzliche Frage im Kapitalismus, dass halt immer auf kurzfristige Erfolge geschaut wird und nichts Langfristiges und sowas. Aber das spricht halt Lene an und dann kommen wir noch zu seinen ganzen mentalen Aspekten, die er anspricht, wie Spieler behandelt werden. Er hat ja ältere Trainer Dinosaurier genannt und hat sogar in der Liga gesagt, schmeiß die alle raus und sowas. Also das war schon ein Rant vom Feinsten. Ne?
Einmal die Axt durch Twitter geschwungen, dann aber hat natürlich dann die auch NHL und NHLPA haben reagiert, weil er ja auch durchaus gedroht hat und hat gesagt, er hat Geschichten für jeden Tag im Jahr, hat er eine Geschichte und die kommen jetzt dann auch. Und dann gab es aber dann wohl doch das Gespräch, oder es gab das Gespräch zwischen Lena und eben den Verantwortlichen. Es gab auch eine Pressekonferenz von Robin Lena und er sagt jetzt, alles was eben zwischen ihm und NHL, NHLPA ist, bleibt hinter verschlossenen Türen. Aber was ich schon, also das hört sich jetzt auch über Lena sehr, sehr, sehr negativ an bis jetzt, weil er halt einfach da, glaube ich, schon auch aus der Emotion rausgehandelt hat. Aber das ist zumindest mal einer, der auf jeden Fall weiß, wovon er spricht und dann sich ja auch bei der Pressekonferenz hingesetzt hat. Und das nehme ich ihm ab und gesagt hat, er will ja die Aufmerksamkeit nicht, ihm macht das ja auch keinen Spaß. Aber er, solange er da spielt und solange er eben auch einer ist, der Öffentlichkeit hat, wird er für das Thema kämpfen und wird er auch für jüngere Spieler kämpfen. Und dann ist das ja eine sehr, sehr gute Sache. Denn es ist jetzt auch nicht irgendwer. Das ist ein guter Torwart, der mal im guten Team spielt, der eine Chance hat auf den Stanley Cup, also ein bekannter Spieler. Aber der eben das alles offenlegt und sagt, dass ich bin bipolar, aber das kann man behandeln, wie eine andere Verletzung auch. Und überhaupt mal, ja, einfach auch mal ein bisschen sensibilisiert für das Thema.
Ja, und ich finde es gar nicht negativ. Also ich wird von außen ja auch ziemlich gefeiert. Ne? Ich glaube, der Podcast von der Hockey News hatte die Überschrift diese Woche, ob Robin Lehner so der große Held der Eishockey-Szene ist. Ne? Und der wird ja auch von ESPN oder da ist The Athletic, also das ist ja alles sehr positive Berichte, weil es natürlich immer Leute braucht, die von innen heraus auch was kritisieren. Klar ist es wichtig, dass auch von außen Sachen hinterfragt werden. Aber ich finde es auch wichtig, dass Leute, die im System drin sind, mal nach außen sprechen und sagen, nee, Leute, hier gibt's echt so viele Sachen, die gefallen mir nicht. Und jetzt muss das mal offen angesprochen werden, denn nur wenn man es offen anspricht, verändert sich das. Auch das ist ja auch das, was er jetzt in dieser Pressekonferenz gesagt hat, dass er es häufiger mal irgendwie intern versucht hat und dass es aber nie ging. Und jetzt seien diese ganzen Tweets auch irgendwie eine Form von Hilferuf. Und er will einfach jetzt die Öffentlichkeit haben, weil der öffentliche Druck, weil er das den öffentlichen Druck braucht für Veränderungen. Und du siehst ja, jetzt hat's auch geklappt. Ne? Er hat sofort das Gespräch mit Gary Bettman oder wem auch immer von der NHL bekommen, damit der Spielerberater, mein Gott, was rede ich denn hier, mit der Spielergewerkschaft. Jetzt muss man natürlich andererseits auch sagen, ob die NHL jetzt wirklich daran interessiert ist, jetzt großartig für Veränderungen zu sorgen oder ob es ihr nur mal darum ging, scheiße, hier brennt's gerade auf Twitter und hier gibt's irgendwie diverse Artikel, Fernseh, Zeitungs, Radio, was auch immer Berichte. Wir müssen mal schnell irgendwie das Feuer löschen, also laden wir ihn ein und naja, sie werden ja zumindest ihm entweder so viel versprochen haben oder so einen Druck auf ihn ausgeübt haben, dass er danach selber sagte, okay, alles was jetzt kommt, wird hinter verschlossenen Türen besprochen. Deswegen alles gut, ich mache Robin Lena für nix einen Vorwurf, aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob die NHL jetzt wirklich bereit ist für einen substanziellen Wandel oder ob es, wie gesagt, erstmal nur darum ging, das Feuer zu löschen.
Ja, aber du kannst es ja auch wieder von zwei Seiten sehen. Einmal, wie reagiert jetzt die NHL darauf? Ändert sich was? Aber auch auf der anderen Seite, und da sind wir bei Carey Price, wie nehmen das die Spieler auf und wie sehen sie vielleicht, wenn sich einer hinstellt oder hinsetzt wie Robin Lena und so offen über das Thema spricht, wie sehen sie sich vielleicht dadurch auch eben motiviert, selber dazu zu stehen, dass sie vielleicht eine Pause brauchen? Bei Carey Price wissen wir jetzt nicht ganz genau, um was es geht, aber er ist jetzt, also er Seeking Help by the Player Assistance heißt es. Also er wird jetzt erstmal nicht spielen. Wir brauchen uns auch nicht spekulieren, woran das liegt. Aber es ist einer, der gesagt hat, okay, ich brauche diese Pause jetzt. Entweder für mich, für die Familie. Und ich nehme sie mir auch. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass eben immer mehr Spieler dann auch merken, okay, ich kann dieses Thema jetzt wirklich angreifen. Ich kann mir da auch Hilfe suchen. Ich kann damit offener umgehen.
Also das grundsätzliche Problem daran ist ja immer, gerade, also generell gibt ja niemand gern öffentlich eine Schwäche zu. Aber wenn du auch noch in einem Sportbetrieb bist, der ja nun mal mit dem Körper funktioniert, wo es um Stärke, wo es um Wohlbefinden, wo es um Motivation und alles geht und Unverwundbarkeit und sowas. Wenn du auch noch in diesem Bereich bist, sind Probleme, die du öffentlich ansprichst, gerade psychische, natürlich noch krasser. Ich habe ja mit Daniel Kreuzer, dem DEG-Legende, mal länger drüber gesprochen, weil der hat ja auch vor einiger Zeit mal veröffentlicht oder öffentlich gemacht, dass er während seiner Karriere unter Depressionen gelitten hat. Und bis heute natürlich damit zu kämpfen hat, aber er hat irgendwann einen Weg gefunden und er hat auch gesagt, es war jetzt für mich total befreiend, darüber zu sprechen, aber während der Karriere war das halt irgendwie auch nicht wirklich möglich, ne? Weil du halt in diesem Kreis bist von jungen, fitten Männern, die sich halt auch keine Schwäche eingestehen wollen und noch nicht mal, also vor allen Dingen nicht gegenüber den Gegnern, aber auch nicht innerhalb der eigenen Mannschaft, und das ist wirklich so ein Tabuthema gewesen über Jahrzehnte, weil es wird ja auch früher schon diverse Fälle gegeben in früheren Jahrzehnten. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt Leute wie Lena gibt, die das offen ansprechen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in den direkten Zusammenhang steht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Carey Price zum Beispiel vielleicht durch das Thema der letzten Tage auch eventuell ein bisschen selbstbewusster war, offen mit eigenen Problemen umzugehen.
Also da denke ich auch, das ist dann der nächste Schritt. Also der erste, vielleicht dann im Nachhinein drüber zu sprechen, dass man diese Probleme gehabt hat, gesundheitliche Probleme gehabt hat. Und der nächste ist dann eben, ja, in dem Betrieb und aus dem Betrieb, aus diesem Rad dann nochmal auszusteigen und zu sagen, es geht halt aktuell nicht mehr, ich brauche Hilfe. Und vielleicht geht es ja danach dann besser weiter, ne? Das ist halt auch mal so ein Punkt. Das ist dann, und da, glaube ich, müssten auch die Teams dann eben dran denken, die Liga dran denken, wenn man gesundheitliche Probleme, Mental Health behandeln lässt, und dann wieder einsteigt und vielleicht sagt er, jetzt habe ich eine Therapie und jetzt geht's wieder. Ich meine, Lena hat das ja auch genauso gemacht. Dann kann es ja durchaus auch dazu führen, dass der Körper dann auch wieder so leistungsstark ist, wie er vorher war. Und
ja, aber Lena hat es natürlich von Anfang an gemacht. Er hat ja selber sogar gesagt, dass er es zuerst halt auch irgendwie nicht professionell behandeln lassen wollte und sich das eingestehen wollte, dass er professionelle Hilfe braucht, dass er am Anfang das auch mit irgendwelchen Tabletten und Alkohol irgendwie versucht hat, quasi wegzuwischen. Und dann irgendwann war er aber an dem Punkt, wo es nicht mehr ging.
Nächste Woche, NHL-Start, Nacht von Dienstag? Ja, Dienstag auf Mittwoch geht's so los.
Früh schon?
Ja.
Ich dachte Donnerstag.
Nee, oh Mann, Dienstag auf Mittwoch.
Ich bin da gar nicht mehr im Thema.
Ja, musste ich ein bisschen einarbeiten dann für nächste Woche, wenn wir die sportliche Vorschau machen.
Sportlich mich total. Ich habe immer, Herr Kollege, ich habe 6 Artikel für das NHL-Sonderheft der Eishockey News geschrieben. Ja. Das könnt ihr euch übrigens kaufen. Ja, schönes Ding.
Ja, wir haben letztes Mal so ein bisschen nur angeschnitten, wie dann eben ja das auch dann in Deutschland zu sehen sein wird, weil ja die Rechte gewechselt haben von The Zone zu Sky. Wir wussten letzte Woche auch noch nicht genau, wie dann die Übertragungen aussehen. Jetzt wissen wir es auch noch nicht ganz genau, aber man weiß zumindest schon, welche Spiele übertragen werden.
Meinst Eulers TV oder was?
Na, also das ist ja ein grundsätzliches Thema. Also ihr wisst es ja, ich habe für The Zone die NHL kommentiert. Das ist immer so ein bisschen ja, blöd, jetzt dann erstens darüber zu sprechen, wie ist die Qualität von Übertragungen von einem Auftraggeber von mir oder wenn dann das Recht auch wechselt. Aber mir geht es jetzt, also ich spreche jetzt tatsächlich da auch eher aus Sicht des Fans oder des Konsumenten des Eishockeys, und ich habe es ja bei The Zone vorher auch schon nicht verstanden. Also ich verstehe, dass Eishockey da nicht die höchste Priorität hat, dass es auch andere, also natürlich insgesamt andere Sportarten, wie Fußball vor allem dann an eins, aber auch in Nordamerika andere Sportarten, in dem Fall Football und Basketball gibt, die weiter vorn sind im Ranking. Aber ich bin auch kein Experte dafür, wie man mit Rechten umgeht und wie man das dann monetarisiert und sonst, das ist überhaupt nicht mein Aufgabenbereich. Ich finde es nur immer wieder schade, wenn man ein Recht dann eben hat und das nicht, ich nenne es mal, entwickelt und da nicht mehr draus macht. Und da geht natürlich, das eine ist, also glaubst du, dass jemand eher sich ein Spiel Dienstag auf Mittwoch 3 Uhr Oilers gegen Flames anschaut, weil da eben Leon Dreisaitl spielt, oder lieber ein Spiel Samstagabend 21 Uhr, wo, sagen wir mal, die Tampa Bay Lightning gegen die Boston Bruins zum Beispiel spielen oder Maple Leafs oder Vegas Golden Knights oder was auch immer. Auf jeden Fall 2 Top-Teams gegeneinander. Da würde ich sagen, jemand, der sich aus Deutschland für die NHL interessiert, der will eben das höhere sportliche Niveau doch haben. Und klar will er auch sehen, wie Dreiseitel spielt, wie die Deutschen spielen, wie Stützle spielt, wie Peterka spielt. Aber es ist nun mal halt auch einfach so, dass viele der Deutschen bei Teams spielen, die aktuell nicht so besonders gut sind. Moritz Seider, Detroit, ne, die vielleicht dann in den nächsten Jahren wieder gut sind, aber die deswegen vom sportlichen Wert diese Spiele gar nicht so toll sind.
Ja, also wir müssen erstmal sagen, wie es genau aussieht. Sky wird 300 Spiele übertragen. Es gibt ja in der Hauptrunde ungefähr 1200. Die werden 300 zeigen. Die werden natürlich auch diese ganzen Sachen zeigen wie All-Star Game und Winter Classic und Stanley Cup Finale und sowas. Das wird alles exklusiv bei Sky zu sehen sein. Und natürlich dürfen die sich ihre Spiele aussuchen. Und jetzt stehen die natürlich genau vor dem Problem, was du sagst. Einerseits willst du wahrscheinlich den normalen Eishockey-Fans das beste Spiel liefern? Sagen wir jetzt mal sowas wie, weiß nicht, Tampa, Colorado oder sowas. Das findet jetzt nicht oft statt, aber das könnte man ja trotzdem zeigen. Andererseits bist du als deutscher Sender natürlich auch darauf angewiesen, dass die Leute ihre deutschen Spieler sehen. Und da gibt es genau die zwei Probleme. Problem eins hast du gerade genannt, dass die meisten deutschen Spieler eigentlich bei keinem Top-Team spielen. Und das zweite große Problem ist, dass der absolute Überstar Leo Dreiseitel so weit im Westen spielt, dass er ständig um 3 Uhr morgens spielt. Ist natürlich was anderes, als wenn du irgendwie mal am Wochenende um 21 Uhr deutscher Zeit ein Spiel hast oder mal um 0 oder 1 Uhr oder halt um 3 oder 4 Uhr. Ich finde es auch schwierig. Ich kann natürlich von Sky-Seite aus verstehen, dass sie vor allen Dingen dann während Fußballübertragung einfach mit kurzen Clips von Leo Dreiseitel werben. Das kommt natürlich besser beim Publikum an, wenn man sagen kann, wir übertragen heute Nacht Leo Dreiseitel, als wenn du sagst, wir übertragen hier Tampa Bay. Das ist eine super Mannschaft. Leute, ihr kennt keinen Spieler, aber schaltet mal ein. Das ist natürlich deren Zwickmühle. Ich glaube aber auch, dass die durchschnittlichen Hardcore-Eishockey-Fans in Deutschland viel lieber andere Spiele sehen würden. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Skys Idee ist, Hardcore-Fans zu erreichen oder die breite Masse zu erreichen.
Aber glaubst du, du erreichst die breite Masse mit einem Spiel mitten in der Nacht? Also wer... Ganz ehrlich, ich stehe
mit... Vielleicht geht es gar nicht um das konkrete Spiel, vielleicht geht es nur um die Werbung. Ja. Sagen, wir haben Dreiseitel live. Ja, gut. Okay. Und dann wird ja nicht gesagt, ach übrigens um 3 Uhr nachts. Ne? Mhm. Was dann ehrlich gesagt sogar erst 3:15 ist.
Ja, genau. Trotzdem, um bei diesem Samstagabend zu bleiben oder Sonntagabend, ich meine, die NHL hat das ja nicht umsonst European Game auch genannt. Ja, aber
die Spiele, ne, sollen sie doch zeigen, habe ich gehört.
Ja, aber dann, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird, aber da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, also klar, live ist das eine, aber da vielleicht auch so ein bisschen eine Magazinsendung drumherum zu entwickeln und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht Samstagabend die Boston Bruins, weil da spielt Pastrnak und die spielen dann, weiß ich, gegen Carolina, weil da spielt Aho, ja, das sagt die NHL, weil das ist dann European Game, oder weiß ich, die Canucks, weil da spielt Patterson, also einfach europäische Topspieler, die nicht unbedingt Leon Dreiseitel sein müssen. Und man zeigt das und sagt aber, okay, letzte Woche hat er nochmal Beiträge zu Dreiseitel, hat er vielleicht nochmal Highlights, hat vielleicht sogar ein kurzes Interview mit Dreiseitel und kann das ja dann wieder abbilden. Du musst es ja nicht immer nur durchs Live abbilden, sondern es gibt auch Möglichkeiten, das anders abzubilden, zum Beispiel eben durch so eine Magazinsendung.
Ja. Ich bin einfach gespannt, ob das generell funktioniert, weil man war ja hier als deutschsprachiger NHL-Fan schon relativ verwöhnt, wie günstig man das gucken konnte. Klar kann man jetzt immer sagen, auch ein paar Euro im Monat tun vielen Leuten weh. Das will ich jetzt auch gar nicht kleinreden oder sowas. Aber wenn man das vergleicht mit anderen Sportarten, mit anderen Angeboten, war ja der NHL Season Pass schon relativ günstig. Da reden wir ja noch knapp über $10 im Monat. Und Sky hat natürlich ganz andere Kosten, so ein Sky-Abo. Und deswegen bin ich gespannt, ob viele überhaupt diesen Wechsel quasi mitmachen, weil man das andere ja trotzdem noch braucht. Ne? Weil die übertragen ja nicht alles.
Die Real-Life-Möglichkeiten bleiben, denke ich, im NHL-TV, so wie ich das sehe. Und halt auch Highlights oder eben diese Condensed Games. Das ist aber tatsächlich für mich, glaube ich, das erste Mal, dass es wirklich so einen richtigen Blackout gibt. Also Blackout, für die, die das nicht wissen, das ist dann tatsächlich so, dass im NHL-TV in jetzt Deutschland in dem Fall die Spiele, die von Sky übertragen werden, da eben nicht übertragen werden auf NHL-TV. Und von dem Wort Blackout war schon oft die Rede, wenn die Rechte wieder gewechselt haben, aber so wirklich gemerkt hat man das nicht. Also man hatte dann die Spiele dann trotzdem auch parallel NHL-TV schauen können.
Nee, es gab das mal vor ja, die Zone.
Genau, aber das ist lang her und das waren das auch nur ganz wenige Spiele. Noch, ne?
Ja, da gab es schon mal.
Und jetzt ist es tatsächlich dann auch Wirklichkeit und ja, da ist dann auch immer die Frage, vergraut man damit nichts, eben auch wieder Zuschauer, ne? Weil die sagen, okay, ich bin eigentlich jetzt seit Jahren eingefleischter NHL-Fan, ich habe einfach das NHL-TV. Klar würde ich mir vielleicht sogar mal dann irgendwie Samstagabend das auf Sky anschauen, weil ich finde das ganz interessant, das drumherum, und dann vielleicht dann doch mal mehr Fokus auf deutsche Spieler, und das schaue ich auch gerne als NHL-Fan. Ich will aber doch bitte weiterhin alle meine Spiele haben auf NHL-TV. Das ist tatsächlich so, wie ich das jetzt sagen würde. Also ich hab NHL-TV, keine Ahnung, wie lange ich das habe, seit 20 Jahren wahrscheinlich habe ich das. Und da denke ich auch vor der Saison nicht nach drüber, ob ich das jetzt weiterhin abonniere, sondern das läuft einfach weiter, weil ich NHL-Fan bin und eben diese Spiele sehen will und vielleicht jetzt weniger Live-Schauer als zuvor, aber einfach, ja, mir dann so ein Condensed Game mal anschauen will oder dann doch mal eben Samstagabend, oh, jetzt läuft ein gutes Spiel, ich habe Zeit, ich schaue rein. Also einfach diese Flexibilität will ich einfach haben.
Um einen Gag von Twitter zu wiederholen, was ja im Podcast immer super kommt, was machen die denn in den Playoffs? Also das war natürlich ein Witz, aber ganz ehrlich, stell dir mal vor, die übertragen jetzt wirklich zu 80% Eulerspiele, weil ich könnte mir sogar vorstellen, dass die jedes Eulerspiel übertragen, 82 Stück. Und dann scheiden die wieder ganz früh aus. Und was machen die dann? Dann stellen die sich hin und sagen, ach übrigens, es gibt ja noch ganz viele andere Mannschaften, von denen habt ihr jetzt im ganzen Jahr noch gar nichts gehört, aber jetzt sind die auch toll. Also ich meine, das ist ja, glaube ich, vom Erzählen nicht so einfach, ne? Wenn man die ganze Zeit den Leuten erzählt, McDavid, Dreisaitl, die besten Spieler der Welt, das ist die Übermannschaft. Ja, so über ist die aber nicht, ne? Deswegen, ja.
Wir werden es dann verfolgen, wenn es dann eben nächste Woche tatsächlich losgeht in der NHL. Wir wollen nochmal nach Deutschland springen. Zum Thema Franz Reinl, mit dem du dich ja auch sehr, sehr ausgiebig beschäftigt hast. Es ist jetzt gestern eine Pressemitteilung des DEB auch gekommen. Ich muss gestehen, dass ich nicht zu 100% durchblicke. Es scheint jetzt aber auch ein Duell auch zwischen Anwälten zu werden und ja auch eine Schlammschlacht. Bring uns da doch bitte, und ich gebe zu, dass ich einfach nicht so tief drin bin im Thema wie du, da mal so, bring uns da auf den neuesten Stand.
Okay, ich glaube, wir müssen aber zumindest mal ganz grob erklären, worum es geht, ne? Also ja. Es geht ja darum, dass der Spiegel und die Augsburger Allgemeine im Juni einen jeweils Artikel veröffentlicht haben, wo es um die Doppelrolle von Franz Reinl geht. Der ist ja nicht nur ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Eishockeybundes, sondern gleichzeitig war er über Jahre der bezahlte Geschäftsführer einer Tochterfirma des DEB. Diese Tochterfirma hat sich immer um die Organisation von Weltmeisterschaften gekümmert, sei es die Bewerbung, die Durchführung, was auch immer. Das war grundsätzlich bekannt, dass er Geschäftsführer ist, weil er war ja schon lange Geschäftsführer, bevor er DEB-Präsident wurde. Das Problem ist nur, dass irgendwann, 2018, irgendwann ja die WM17 abgearbeitet war und erstmal keine neue Heim-WM vor der Tür stand. Und deshalb gab es dann so Stimmen, die gesagt haben, ja, muss da denn noch jemand bezahlt werden? Und dann ist Franz Reinl nach wie vor davon bezahlt worden bis 2020. Und dann kommt noch eine Feinheit hinzu, dass sowohl der DEB als auch die DEB-Tochter beide geschäftlich mit Infront verbunden sind, mit der Vermarktungsagentur aus der Schweiz. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, ich sage nur, es steht ein Interessenskonflikt im Raum. Und daraufhin hat der DEB relativ klar zurückgewiesen, dass es keinen Interessenskonflikt gäbe, es sei alles immer transparent aufgearbeitet worden. Es gibt aber so ein paar Landesverbände, die sagen, das sehen wir anders, haben wir so kritische Fragen dazu gestellt. Dann war das Thema so wieder so ein bisschen runtergeköchelt, bis jetzt zuletzt herauskam, dass der Deutsche Olympische Sportbund, also sowas wie der Dachverband aller Sportverbände in Deutschland, sich mit dem Thema befasst, nämlich dessen Ethikkommission. Und die hat der Ombudsmann des DOSB hat einen 45-Seiten-Bericht zusammengetragen zu der ganzen Geschichte Infront, DEB, DEB-Tochter, Reinde, Gehälter, bla bla bla. Und hat die dann übergeben an die Ethikkommission, und die sollte nun bewerten, ob sie gegen Reinde ermittelt. Und da, das ist jetzt die Neuigkeit, kam vergangene Woche eine E-Mail von Thomas de Maizière, den kennen politisch interessierte Menschen auch noch dadurch, dass er lange Innenminister war in diesem Land oder auch mal Verteidigungsminister. Und der hat eine E-Mail geschrieben an die Landesverbände, an den DEB, an Franz Reinl, und hat da geschrieben, wir sind nicht zuständig. Das muss der DEB bitte alles für sich selber klären. Damit hätte er es aber belassen können, hat er aber nicht. Er hat dazu dann noch geschrieben, obwohl wir nicht zuständig, also das ist jetzt nicht wortwörtlich, das ist jetzt paraphrasiert, obwohl wir nicht zuständig sind, würde ich aber dringend empfehlen, das aufzuklären, und zwar unabhängig. Und es steht irgendwie der Verdacht einer verdeckten Finanzierung im Raum, eben des eigentlich ja ehrenamtlichen Präsidenten. Das wäre nicht in Ordnung, wenn das wirklich so gewesen wäre. Und bitte mal da was zu was machen. Und ja, darüber haben wir jetzt wieder diverse Medien berichtet. Und jetzt hat am Donnerstagabend der Deutsche Eishockeybund eine Pressemitteilung verschickt, dass er nach wie vor alles von sich weist und dass er den Spiegel, der kurz vor der Wahl zum IHF-Präsidenten, die Reindl ja verloren hatte, nochmal einen Artikel geschrieben hatte und damals veröffentlicht hatte, dass eben der DUSB mit dem Thema beschäftigt ist, und hat dann unter anderem aus diesem 45-Seiten-Heft, das heißt 45-Seiten-Bericht aus der Untersuchung zitiert. Und dagegen möchte der DEB jetzt vorgehen. Also er möchte nicht nur sagen, ja, wir nehmen das vom DUSB auf, wir werden ermitteln, sondern er hat auch gesagt, wir wissen vorher schon, dass da alles nichts dran ist. Und er hat auch gesagt, wir werden gegen den Spiegel vorgehen. Und ja, das finde ich einen heißen Move. Also ich möchte jetzt nicht zu viel bewerten, aber das finde ich schon sehr heiß. Und ja, man kann nur abwarten, was da passiert in den nächsten Wochen. Weil das wird auf jeden Fall den Deutschen Eishockeybund und Franz Reindl noch länger beschäftigen, das Thema.
Glaubst du, dass es jetzt, dass da nochmal was nachkommt jetzt in den großen Medien, oder glaubst du, dass das jetzt eher eine Geschichte ist, die zwischen Anwälten geklärt wird und ausgetragen wird, wie es ja auch in der Pressemitteilung angekündigt ist, dass jetzt eben ja beide Seiten da ihre Anwälte beauftragen mit dem Thema?
Es wird definitiv weiter medial begleitet werden, das Thema. Ne? Also klar, der Ball liegt jetzt erstmal bei dieser Prüfungsgesellschaft, die jetzt sich das erstmal alles angucken soll. Und dann müssen wir mal gucken, weil also es wird jetzt quasi auf mehreren Ebenen verhandelt. Einerseits kommt halt eine unabhängige, also ob die wirklich unabhängig ist, weiß man nicht, weil der DEB die ja bezahlt. Das erinnert so ein bisschen an diese 2006er DFB Freshfield-Aufbereitung, ob die Fußball-Weltmeisterschaft gekauft wurde oder nicht, die der DFB dann einfach selber kontrollieren ließ. Ich wäre ja ganz klar dafür, dass das jemand völlig Unabhängiges macht mit allen Zugang, das Daten und sowas. Keine Ahnung, wie das genau aussehen wird. Ich will jetzt auch nicht mutmaßen, aber das ist das eine Thema, dass halt das Ganze untersucht wird. Das andere Ding ist, dass der DEB einen Hinweisgeber verklagt hat, also eine Unterlassungsklage, dass er bestimmte Sachen nicht mehr behaupten darf. Und das dritte ist halt jetzt, dass er auch den Spiegel rechtlich angehen will. Also es sind mehrere Baustellen gerade. Und dann steht ja über allem auch noch, dass Franz Reindl ja nächstes Jahr nicht mehr antreten wird zur Neuwahl des DEB-Präsidenten. Und dass da jetzt gerade so zwei Lager, einerseits also das traditionelle Lager, was auf der Seite von Franz Reindl steht. Andererseits hat dieses Lager der Opposition, dieser Landesverbände, die halt kritische Fragen stellen. Und die werden beide darum kämpfen, die Zukunft des Deutschen Eishockeybundes zu gestalten. Und das wird noch eine spannende Zeit.
Wenn du sagst, es müsste eigentlich eine unabhängige Prüfungskommission geben für sowas und der DUSB ist aber nicht zuständig, wie könnte so eine Kommission aussehen? Gibt es ja auch bei anderen Beispielen dann ja so eine Art Schlichter, also einfach einer, der dann von beiden Seiten bestimmt wird und eben da das dann eben unabhängig betrachtet, oder was gäbe es da aus deiner Sicht für Möglichkeiten sonst?
Das wäre zum Beispiel was, genau. Oder dass auch der DUSB, auch wenn er nicht wirklich zuständig ist, vielleicht jemanden empfiehlt und sagt, mit denen haben wir schon bei anderen Sportverbänden gute Erfahrungen gemacht, nehmt doch die oder sowas. Ja, ich finde es immer schwierig, wenn es Vorwürfe gegen eine Person, eine Partei, einen Verband, was auch immer, eine Firma, was auch immer gibt, und die dann selber bestimmt, wer das kontrollieren soll. Ne? Das ist jetzt gar kein reines DEB-Phänomen. Ich finde das halt grundsätzlich immer ein bisschen strange. Also wenn ich jetzt hier irgendeine Scheiße baue in meiner Wohnung und mein Vermieter sagt, was ist denn da passiert? Und dann sage ich, ja Moment mal, bevor es irgendjemand anders kontrolliert, ich sag mal einem Kumpel von mir Bescheid, dass der hier guckt, was Sache ist. Und dann gibt der meinem Vermieter Rückmeldung. Das ist doch irgendwie strange, oder?
Ja, auf jeden Fall. Sollen wir noch ein bisschen über die Champions Hockey League sprechen? Nicht unbedingt jetzt über das sportliche Niveau, aber vielleicht dann doch wieder über sportliche Niveau, aber vor allem ja über das große Fragezeichen, das ich da habe, warum gehen da nicht mehr Zuschauer ins Stadion? Haben wir schon ein paar Mal besprochen, aber jetzt gerade so Zug München zum Beispiel oder München Zug war es jetzt in der vergangenen Woche. Ich meine, es ist immerhin der Schweizer Meister, der da zu Gast ist beim in letzter Zeit dreimaligen Meister München und da sind nicht mal 2000 Zuschauer im Stadion. Und ich habe keine endgültige Erklärung für das, weil es ist tatsächlich, also ich war selber da nicht im Stadion, habe aber mit dem Kollegen Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung gesprochen, der im Stadion war und der gesagt hat, dieses Spiel in dem Niveau, vom Tempo, von der Intensität kriegst du in der DEL halt, ja wahrscheinlich dann nur zwischen München-Mannheim oder halt dann noch Berlin in der Dreierkonstellation mit dazu. Und was halt auch ganz einfach interessant ist, dass man auch sieht zu, was dann auch die Spieler, die DEL-Spieler in der Lage sind, wenn sie mal wirklich richtig gefordert werden und eben auch im Vorcheck unter Druck gesetzt werden und eben mal eine Mannschaft da ist, die vielleicht läuferisch stärker ist oder spielerisch stärker. Und das muss ich doch irgendwie, ich muss das doch geil finden als Eishockey-Fan. Ich erzähle immer von dieser einen Partie in München gegen Ambrì Piotr, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt schaue ich mir tatsächlich am, ich glaube, es war 26. August oder so, es war Ende August, gehe ich da tatsächlich ins Eisstadion, ja, kurze Hose und T-Shirt und dann noch einen Pulli angezogen, so ist, glaube ich, gerade noch gegangen in München, vielleicht war es auch eine lange Hose, keine Ahnung, und dann sind da diese durchgeknallten Fans von Ambrì Piotr hinter dem einen Tor, gehen ab ohne Ende, alle Oberkörper frei, du siehst ein super Spiel, was einfach eine hohe Intensität hat und ist einfach ein geiler Eishockey-Abend oder Nachmittag gewesen und das im August und das bleibt mir einfach im Kopf, weil das mir gezeigt hat, dass dieser Wettbewerb schon sehr, sehr cool ist. Es kommt anscheinend bloß nicht an.
Ja, ich meine, das Grundproblem haben wir ja schon häufiger besprochen, dass halt, wenn man an Champions League denkt, dann denkt man halt vor allen Dingen an Fußball oder auch an Handball und da denkt man halt an die ganz großen Stars, sei es die größten Vereinsnamen, sei es die größten Spieler und das ist natürlich das große Problem dieser Eishockey Champions League, dass sie beides nicht bietet. Sie bietet keine großen Namen aus der NHL oder aus der KHL. Sie bietet schon ein paar größere Clubs, so ein SC Bern, finde ich, ist jetzt Sparta Prag, das sind schon Namen oder Clubs aus Finnland und Schweden, größere, alles gut, aber es fehlen natürlich die absoluten Superstars auf dem Eis, es fehlen die Superstar-Namen und das zweite große Problem haben wir auch schon mal besprochen, es gibt halt keine europäische Eishockey-Kultur in dem Sinne, dass es ein europäisches Eishockey-Bewusstsein gibt. Wenn, also wieder der Fußballvergleich, wenn irgendjemand den Namen Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Paris mittlerweile, wenn man Juventus Turin, wenn man solche Namen hört, dann hat man direkt Bilder im Kopf. Aber selbst Leute, die wahrscheinlich seit 25 Jahren eine Dauerkarte bei ihrem DEL-Club haben, sag denen doch mal irgendwie, ja, was auch immer, ne, irgendein Club, TPS Turku. Meinst du, da kommen direkt die großen Namen, die großen Bilder in den Kopf? Das gibt's halt nicht, weil es halt überhaupt kein Gefühl gibt für anderes europäisches Eishockey außerhalb der eigenen Liga. Man interessiert sich für die eigene Liga und für die NHL und vielleicht noch ein bisschen, guckt man mal in die KHL oder so. Aber wer außer absolute Nerds guckt denn wirklich intensiv jede Woche auf die Scorerliste der finnischen Liga oder sowas, ne? So, das gesagt zu haben, heißt aber nicht, dass ich die aktuellen Zuschauerzahlen erklären kann. Weil ja, wir wissen, es ist eine Pandemie und wir wissen, dass viele Leute noch skeptisch sind. Und wir gerade, was ja Gernot Trippke, der Chef der Deutschen Eishockey-Liga, als Laufkundschaft bezeichnet. Aber wir waren uns ja eigentlich alle einig, dass bei so gut wie jedem Club die Die-Hard-Fans da sind. Dass das, was jetzt da im Stadion rumläuft, das ist der Kern. Und in der Champions League kommt nicht mal der Kern. Und das verstehe ich halt nicht. Also in München hattest du jetzt in der DEL auch nicht viele, aber immer noch deutlich mehr Zuschauer als jetzt in der Champions League. Und das ist halt was, was nicht in meinen Kopf geht.
Wobei ich sage, ich glaube, der Kern, der sagt, ey, ich habe eh einen Overkill. Also ich schaue mir alle Heimspiele wahrscheinlich dann an und bin teilweise auch auswärts noch dabei. Da geht so viel Zeit drauf, jetzt auch noch mit einer 56-Spiele-Saison, heißt halt 28 Heimspiele, die auf jeden Fall mal und vielleicht noch die Auswärtsspiele. Das ist ja einfach auch ein sehr, sehr aufwendiges Hobby. Und dann zu sagen, okay, dann haben wir Dienstag hier noch, Zug zu Gast und dann, ja, nächste Woche Mittwoch fahren wir dann vielleicht in die Schweiz auswärts. Das kann ich dann schon auch wieder verstehen. Ich würde eigentlich eher ansetzen über die eben nicht die Diehards sind, die dann tatsächlich sagen, irgendwie als Event es sehen und eben halt vielleicht doch sportliches Niveau auch sehen wollen. Warum kommen die denn in dem Fall nicht? Da fehlt mir eher die Erklärung dafür. Weil dann kannst du wunderbar sagen, okay, wenn du als Event siehst, dann hast du auch noch unter der Woche, klar, es wird dann abends spät, wenn du mit Kindern bist, wird es wahrscheinlich zu spät. Aber trotzdem, da kannst du dann sagen, gut, wenn du dann am nächsten Tag in der Arbeit erzählen willst, dann widerspreche ich mir jetzt wieder, dann kannst du nicht sagen, ja, ich habe über München-Straubing oder ich war bei Düsseldorf-Köln. Da habe ich gesagt, oh, Düsseldorf-Köln. Du hast ja letztes Mal schon irgendwann mal gesagt, ja, Düsseldorf-Köln ist halt auch gar nicht mehr Düsseldorf-Köln, war, glaube ich, bei den Short-Time News, aber ist ja gar nicht mehr so geil. Aber du kannst ja trotzdem mit Arbeit erzählen, Leuten, die sich nie mit Eishockey beschäftigen, oh, du warst mit Derby, ja, rein in Düsseldorf-Köln. Und wenn du sagst, oh, ich war München-Zug, wo spielen die überhaupt und so, dann ist das eigentlich schon wieder ein entkräftetes Argument.
Ja, und das ist das, was ich meine. Wenn du Leuten erzählst, was bei Bayern gegen Barcelona, sagen alle, oh, ja. Barcelona. Aber EV Zug ist eine super Mannschaft. Aber ganz ehrlich, also wenn ich bin, wir haben ja heute Freitag, wenn ich heute Abend in der Halle bin bei Düsseldorf gegen Mannheim, wenn ich da mal rumgehen würde und würde eine Umfrage machen, nennt mir nur einen einzigen Spieler von EV Zug, nur einen einzigen. Oder nennt mir doch mal die Vereinsfarben. Ich sag dir, 80% der Leute würden scheitern an der Frage, weil es halt eben dieses Bewusstsein nicht gibt dafür. Und in dem speziellen Fall muss man auch sagen, du hast recht, 21 Uhr ist natürlich auch hart, gerade beim Eishockey, das Spiel dauert ja länger als anders, ist auch unkontrollierbar lang, kann eine Schlägerei geben oder was auch immer, da wird eine Bande ausgetauscht werden, Plexiglas oder dann gibt es eine Verlängerung, dann bist du da theoretisch nach 12 Uhr aus der Halle raus, das verstehe ich natürlich auch in dem Moment.
Immer wieder ganz geil ist in dem Fall auch die Bissl Hockey Fankurve. Sind die Supporterinnen und Supporter mit drin, www.steady.de/bisselhockey. Alle Infos in den Shownotes. Aber da habe ich die Frage auch mal gestellt, warum die Leute für Erklärungen haben, warum das nicht hinhaut. Und ja, da auch so ein bisschen eigentlich so ungefähr in die Richtung, wie wir jetzt gesprochen haben, ne? Aber ich fand auch ein paar ganz, ganz, ganz geile Ideen dabei. Also einer hat geschrieben zum Beispiel, er müsste die KHL mit dazu. Und halt so,
ja, das dann, sowieso, ja, das ist ja klar.
Ja, und dann aber so, was natürlich schon irgendwie geil wäre, wenn es so eine Art Weltpokal dann gäbe. Ist natürlich völlig unrealistisch, aber wenn du sagst, wenn du als erstes die KHL mit dazu bekommst und dann gewinnt das Ding halt wahrscheinlich halt St. Petersburg oder Moskau. Und dann hast du da eben den russischen Vertreter. Oder du hast irgendeinen, der eben den russischen Vertreter geschlagen hat. Und der tritt dann in der Best-of-Five-Serie gegen den Stanley Cup Champion an. Das wäre ja, da schon ich ja geil. Da hast du ja schon mal was entwickelt, oder? Du hattest da schon mal so ein
2017
Format, ja.
War da, oder was? Ach, ich weiß gar nicht mehr. Da war doch das NHL-Spiel in Stockholm. Da bin ich ja hingeflogen. Und da habe ich genau mit Bill Daly, dem Vizepräsidenten oder Vizechef der NHL, habe ich genau die Frage gestellt, ob es denn irgendwann, da kam natürlich generell so, ne, europäische Spiele und bla bla. Und dann habe ich so gefragt, ja, wäre das denn nicht auch mal was, entweder gegen den Champions League-Sieger oder halt den Stanley Cup-Sieger gegen den KHL-Meister anzutreten, Gagarin-Cup-Sieger. Und dann hat er auch gesagt, nee, also ganz ehrlich, was haben wir denn davon? Ne? Also das ist es ja, die NHL hat ja nur was zu verlieren, weil sie hat eh den Ruf als beste Liga und dann irgendwie zu sagen, wir riskieren jetzt unseren Ruf, weil wir dann ein Spiel verlieren, eventuell, wann sollte das noch gespielt werden? Könnte ja nur vor der Saison passieren, dann sind wir noch null im Saft und die anderen sind aber schon 5 Wochen in ihrer Saison, dann verlieren wir das nachher noch. Wie stehen wir denn dann da? Also für die NHL lohnt sich das null, aber ich gebe völlig recht, es wäre geil, wenn es das gibt und zuallererst muss die KHL ganz klar da rein. Klar haben wir dann das große Problem mit den Zeitzonen. Stell dir mal vor, es kommt ein Team ganz, ganz, ganz aus dem Osten von Russland da rein. Wie soll das beispielsweise der kleine HC Rouen bezahlen oder so, ne? Dann dahin zu fliegen oder die fahren ja auch nicht eine Woche Zug, ne? Und da gibt's schon viele Sachen, die da zum Problem werden könnten. Aber ich gebe völlig recht, es wäre das Allerbeste, würde die KHL mitspielen und das Allerbeste würde der Champions League-Sieger danach eine kleine Serie gegen den Stanley Cup-Sieger machen. Eine Sache noch ganz kurz zu den Zuschauerzahlen. Es ist ja kein reines deutsches Phänomen. Lausanne gegen Mannheim. Unter 2000 Zuschauer. Ja, nur mal dazu auch.
Ja, also das mit den Reisen ist dann halt auch wieder eine Hürde, weil es einfach ja nicht nur lang dauert, sondern einfach halt auch wieder was kostet und die Zeit auch kostet. Ne? Und also das habe ich. Ich glaube, das Standing ist jetzt in Deutschland schon besser geworden, auch in den letzten Jahren, aber ich habe vor ein paar Jahren da mal auch so Geschichten gehört. Da war dann, glaube ich, vorm Deutschland Cup war dann nochmal Champions Hockey League angesetzt, nochmal ein Spieltag und die Nordamerikaner, die ja normalerweise dann während des Deutschland Cups sagen, okay, da habe ich eine Woche frei, da kann ich vielleicht entweder mit meiner Familie in Deutschland was machen oder eben zu meiner Familie fliegen nach Nordamerika. Kann man sich vorstellen, wie die dann eben in den vielleicht noch unbedeutenden Gruppen spielen, kurz vor dem Deutschland Cup. Wie motiviert die dann waren. Aber trotzdem, ich finde, es hat sich auch was, glaube ich, das Standing des Wettbewerbs in den Clubs anbelangt, was getan, weil es vor ein paar Jahren, wenn dann jemand gesagt hat, ein Coach, ja, Champions League im August, das nehmen wir voll ernst, ein wichtiger Wettbewerb für uns, habe ich mir gedacht, glaube ich dir jetzt nicht so ganz. Und wenn es jetzt gesagt wird, glaube ich es noch eher. Früher war das ja einfach noch mein Vorbereitungsspiel mehr vor der richtigen Saison, die dann eben Mitte September angefangen hat. Oder 2, 3 Vorbereitungsspiele mit Wettbewerbcharakter, aber dennoch halt eher Vorbereitungsspiele.
Ja, absolut. Also erstens ist es natürlich für kleine Vereine. Ich finde, Augsburg hat natürlich so richtig gezeigt, wie wichtig für so einen Verein oder wie stolz so ein Verein ist und so eine Fanszene ist, wenn man sagen kann, wir spielen Champions League, sind ja mit hunderten Leuten oder ich glaube einmal sogar vierstellig auswärts gefahren. Und ich glaube, dass bei den großen Clubs München durch seine Finalteilnahme gezeigt hat, dass ein cooler Wettbewerb sein kann, dass man da gute Abende verbringen kann, dass es imagemäßig einen auch echt nach vorne bringen kann. Mhm.
Nürnberg, finde ich, war damals auch, also auch bei den Heimspielen war es ganz klar, wo die Champions League gespielt haben, und in Schaubing wäre es auch so gewesen, aber das sind halt dann einfach auch die Teams, die sowas vielleicht, also jetzt gerade Augsburg und Straubing mittlerweile auch Nürnberg, die es dann halt einfach nicht so oft haben, ja, und für das ist so once in a lifetime. Und wenn du natürlich dann noch irgendwie, wie war das in Augsburg, die haben dann, wo haben die gespielt, waren die nicht in,
auf der Insel,
ne? Ja, genau, waren in Cardiff, ja, ich glaube in Cardiff waren die, und haben das dann irgendwie verbunden mit da nochmal irgendwie nochmal einen Tag oder einen Abend in Dublin oder was weiß ich, und dann ist es halt auch ein Partywochenende, ja, und dann ja, hast du noch ein bisschen was außenrum. No quiz today. Ich würde sagen, nächstes, also.
Aber ich habe sogar schon wieder eins vorbereitet.
Ja, also dann haben wir auf jeden Fall für nächste Woche eins, aber Hausaufgaben für Sebastian Böhm bis nächste Woche. Geilen Anfangsgag überlegen. Ja, und also wir sind da kritisch, die Hörerinnen und Hörer auch. Und zweitens Quiz überlegen, ne, für nächste Woche. Merkt ihr das, wenn du uns hörst?
So ist es.
Hört ihr uns? Weiß ich nicht. Egal. Nicht. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Schönes Eishockey-Wochenende oder insgesamt Wochenende. Servus, ciao.
Ciao.
War ja doch ganz okay mit dem Schwickerrat. Hätte mich vorher gar nicht so aufregen müssen.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.